16. Januar 1968, Dienstag. In der blendenden, niedrigen Sonne, die am Morgen die 96. Straße hinunterkam, gegen die mit offenen Augen nur mühsam zu laufen war, am Broadway fehlte etwas. Es waren die bunten Rudel der Taxis, deren Fahrer streiken, und ihre Fahrgäste waren in die Subway gestopft. Meist Herren in ernster Bürokleidung, die mit Unbehagen um sich blickten, angewidert von der drangvollen Nähe anderer Menschen. Herr Dr. Walter Wegerecht, Landgerichtsdirektor zu Gnetz, 48 Jahre alt, als freimütig und verschlagen geltend, angesehen wegen einer wundersamen Laufbahn und einer reichen Frau, er war nicht mit Freude zuständig für das Verfahren gegen Warning Hagemeister. Er hatte nachgerade genug von solchen Sachen, und sei es, weil sie nicht recht zu überblicken waren. So stelle ich mir das vor. Studienfreunde, jetzt im Schweriner Ministerium, hatten eine Beförderung durchblicken lassen. Und der Assessor Wegerecht hatte nach oben geheiratet, eine Schwerinerin, die ihm mit der Langeweile der Kreisstadt in den Ohren lag und solche Fügungen wie eine Dienstwohnung am Berliner Tiergarten nicht für unerreichbar hielt. Inzwischen zweifelte er, ob er die Ratgeber weiterhin für Freunde halten solle. Anfangs hatte die Kanzlei des mecklenburgischen Reichsstatthalters verlauten lassen, die Ehre der Partei, wie die ihrer Gliederungen, sei höchstes Gebot etc., was ja billig und mit wenig Aufwand zu machen gewesen wäre für solches Honorar. Als er in die Ermittlung eingeführt wurde, hatte er erwartet, dass sie am Rande gegen Dr. Semich geführt wurde. Jedoch musste er begreifen, dass sie auf dem Umweg über den jüdischen Tierarzt auf Griem zulief. Wenn dem zur Gestapo abgestellten Kriminalkommissar zu trauen war, so hatten die Kerle auch eine Leitung nach Schwerin, aber in die Reichshauptstadt weitergeschaltet. Am hanseatischen Oberlandesgericht zu Hamburg hingegen wurde die Sache als Lappalie abgetan. Und beim OLG Rostock mochte er nicht fragen. Wegerecht, mecklenburgischer Rundkopf, Rasurglatze, pyknisch veranlagt, war erst spät Mitglied der Staatspartei geworden. Fast zu spät und eher pflichtgemäß. Er kam von der DNVP. Er hatte die Deutsche Tageszeitung mit mehr Appetit gelesen als den mecklenburgischen Beobachter. Er hätte die Erneuerung des kaiserlichen, auch des großherzoglichen Hauses vorgezogen, und ihm war nicht recht, was er aus der Armee über die Geländegewinne der Hitlerei hörte. Was er noch vom Programm der alten Partei mitgebracht hatte, war eine Abneigung gegen die Juden in Berlin. Volkswirtschaftlich begründet, nicht gegen einen Juden, der im Weltkrieg auf der Seite Deutschlands gekämpft hatte, Hausbesitzer in Jericho war und gut mecklenburgisch platt sprach. Dem wollte er nur einen Denkzettel verpassen, damit er zu guter Letzt begriff und sich aus dem Lande schaffte. Das wäre dann die vaterländische Tat gewesen, die befördernswerte. Das wollte auch Kraczynski als Nebenergebnis gelten lassen, der Staatsanwalt. Sonst aber stellte Kraczynski sich an, als könne er in diesem einen Prozess 7 weitere schlüpfen lassen, einen wahren Komplex Jericho. Obendrein ging er allen Ernstes gegen Griem mit. Wegerecht war da nicht sicher. In den Reichsarbeitsdienst war so schwer hineinzublicken. Das war ja wie nachts im Wald, wo hinter jedem Baum einer stehen konnte mit einer Keule. Am sichersten wusste Wegerecht, dass er mit fliegenden Fahnen aus dieser Sache herauskommen musste, damit ihm die Einstellung im Fall Zentner vergessen wurde. Dr. Ingenieur Zentner, Industriekaufmann, auf Durchreise mit einem scharfen Hund, irrtümlich als Jude belästigt, trotz Zentners Hinweis auf die Gefährlichkeit des Tiers, gegen S.A., die Schmerzensgeld für ihre Wunden gefordert hatte. Hoch zu Ross musste er herauskommen, und mit einem Fehltritt schon konnte er sich den Hals brechen. Walter Wegerecht wusste wohl, dass seine Frau, die Irmgard, geborene von Oertzen, ihn weniger darauf ansah, was er war, als auf das, was er für sie bedeutete. Seine gute Laune bedeutete, dass das Geld am 30. auf der Bank eingehen würde. Seine Sorgen galten ihr als unverantwortlich, als Gefährdung des Hausstands. Die konnte er mit ihr nicht besprechen. In solchen Zeiten sah er wenig von Irmi und sie rechnete ihm nicht einmal an, dass er sich blind stellte gegen Herrenbesucher aus der Garnison, die dann zunahmen. Sie wollte ihn unabhängig, geschickt, siegessicher. Nur so konnte er sie sich sicher glauben. Mit ihr die Kinder und Wegerecht war ein Schmusevater. Er ließ sich den Schädel nicht wegen einer Wette rasieren, sondern weil die Vierjährige, der Spätling, ihr Vergnügen daran hatte, den dichten Stachelteppich in der Handfläche zu spüren. Er war nicht gesund. Wegen seiner frischen Farbe galt er für das blühende Leben. Er wollte sich über Unlust, ja geradezu unverträgliche Anwandlungen nicht wundern, solange er bis in die Nacht zu sitzen hatte. Sein Arzt sprach mit ihm beim Freitagsgard im Hotel Stadt Hamburg und nicht über essentielle Hypertonie. Er träumte gelegentlich von Fahren im Auto bei geschlossenen Fenstern. Dabei wurde die Luft knapp und er war zu schwach, die Kurbeln zu bewegen. Manchmal war ihm am helllichten Tag wie in dem Traum. Mit solchen Einbildungen mochte er nicht in die Sprechstunde. Wenn es untunlich war, Grimm anzugehen, kam Irmgard nie zurück nach Schwerin. Oder ohne ihn. Wenn er etwas gegen Papenbrock anfing, verlor Irmi eine Menge Umgang aus dem Jerichower Winkel. Und was die Gnäzer-Sachen anging, so würden sie ihn dann gehörig im Dunkeln tappen lassen. Wenn es nur um eine Verwarnung für Warning-Hagemeister ging, hätte er den Fall eher einstellen sollen und den Leuten würde wieder auffallen, was er eigentlich für einen Namen an sich hatte. Und dann immer noch nicht war das Ärgernis des Juden in Jericho beseitigt. Und Irmgard würde ihn nicht liegen lassen, da half kein Attest. Er wusste, dass er sich gehen ließ und meldete einen Besuch bei Ramdor an. Ihm war nicht gleich behaglich gewesen, dass er aufgerückt war, als Ramdor wegen seiner sozialdemokratischen Freunde den Richterstand verlassen musste. Er hatte nun 4 Jahre lang Arbeitslast vorgeschützt. Ramdor, nun nicht mehr Rat, kam ihm an die Tür entgegen, führte ihn in der Familie umher, zu der Frau, zu allen 4 Töchtern, als sei die Freundschaft seit 1933 ununterbrochen benutzt worden, und ließ die Familie nicht von sich weg. Die Gesellschaft saß auf der abendlichen Terrasse im noch warmen Oktober, mit Blick gegen den Gnäzer See, bei einem Mosel, der früher in diesem Haus nicht so freigebig spendiert wurde. Und gesprochen wurde über das Seerecht, eine neuerliche Erwerbung Dr. Ramdors. Es war zu sehen an dem Horch vor dem Haus, an inzwischen ausgetauschten Möbeln, sogar an den Tapeten, dass der Kollege Ramdor, ehemaliger Kollege, schob Ramdor ein, mehr als nötig verdiente an seinen Hamburger Konsultationen und ärgerlicherweise gar nicht der Strafe ausgesetzt war, die die Entlassung doch hatte sein sollen. Als Wegerecht spät am Abend auf die Gustloffstraße gebracht wurde, nicht wohlig, sondern ärgerlich betrunken, hatte er mit der Jerichower Sache kein Bein auf den Boden gekriegt. War ihm die Erholung in Versöhnung und Geselligkeit durch die Finger gerutscht. Und er konnte Günti Ramdor die Rache nicht einmal verdenken. Erholung, wenigstens Abwesenheit und einen unbeschwerten Kopf versprach er sich vom Mecklenburg-Manöver der Wehrmacht Ende September 1937, zu dem Irmgard ihn durch Freunde im Wehrbezirkskommando Schwerin hatte einladen lassen, und schon der erste Tag war ihm verdorben. Er stand dabei, als ein höherer Führer des Arbeitsdienstes sich anlegte mit Heeresoffizieren, von denen einer im Rang über ihm war. Es ging um einen Knüppelweg, den die Infanterie verlegt wünschte, entgegen der eigenen Anweisung und Zeichnung von gestern, und zwar bis morgen 22.30 Uhr. Wegerecht sah den bulligen, gewalttätigen Kerl zu der Entschuldigung kommen, auf der er bestand, und zwar bloß durch ausdauerndes, brüllfreudiges Pochen auf sein Recht, und ihm kam wenig Lust an, mit dem Kirschen zu essen. Dann erfuhr er, dass der Name Grimm war, und dass der Name Grimm sich der Beliebtheit und des Respekts erfreute. In der nächsten Nacht, 8 Uhr und 0 Minuten, lag der Knüppelweg im Moor, sogar mit einer Art Geländer, auf das die Armee schon nicht mehr hatte hoffen mögen. Und weil Wegerecht sich von dem Auftritt hatte abhalten lassen, versäumte er obendrein den Anblick Mussolinis, der wenige Kilometer weiter westlich durchgefahren war. Auf Mussolini war er neugieriger gewesen als auf dessen Begleiter, den Führer und Reichskanzler. Mussolini war doch wenigstens im eigenen Lande etwas geworden. Dann gab es noch eine Abendeinladung auf ein Gut am Krakower See, zu der Wegerecht nicht ging, als er auf der Freitreppe den Oberfeldmeister Grimm stehen sah. Ein bärbeißiges Raubein, das inzwischen gelernt hatte, Damen den Arm zu reichen und Geschichten so zu erzählen, dass aktive Offiziere ihm zuhörten, mit gehorsamem Gelächter. Atemnot, deutliches Herzklopfen, Anfälle von Schwindeligkeit, Abfall der Leistung, Reizbarkeit. Gab es eine Verbindung zwischen Robert Papenbrock, Erstatter der Anzeige, und Walter Grimm? Auslandsorganisation der NSDAP gegen Reichsarbeitsdienst? Wenn er Papenbrock kannte, brachte der seine Tochter dazu, die Zeugenaussage zu verweigern, abzuflachen, in der Substanz zu mindern. Dann saß Wegerecht da. Wie wäre es mit einer Anklage gegen diese Lisbeth Kresperl wegen unterlassener Anzeige? wegen Verbreitung eines staatsfeindlichen Gerüchts. Vorschubleistung. Nach dem Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei. Artikel 1 Absatz 1 vorsätzlich. Absatz 2 grob fahrlässig. Gefängnis nicht unter 3 Monaten. Bis zu 3 Monaten oder Geldstrafe. Wie wäre das?